Super. Danke euch vielmals. Ich freue mich sehr, dass heute auch so viele Junge da sind. Ich lebe, ja, wir leben. Das ist die Jobfrage für was. Und Dr. Hugh Moorhead, der Philosophieprofessor von der Northeastern Illinois Universität, hat mal die 250 bekanntesten und berühmtesten Denker, Philosophen und Wissenschaftler angeschrieben und gefragt, was ist eurer Meinung nach der Sinn vom Leben? Und die Antworten, die er bekommen hat, hat er in einem Buch veröffentlicht. Einige haben ihm ihre Vermutung geschrieben, was der Sinn vom Leben ist. Einige haben ihm mitgeteilt, dass sie immer noch auf der Suche nach dem Sinn vom Leben sind. Einige haben ganz offen gestanden, dass sie den Sinn vom Leben nicht gefunden haben. Und einzelne haben ihn sogar gebeten, wenn er den Sinn vom Leben mal gefunden hat, sie ihm mitzuteilen. Was ist der Sinn vom Leben? Auf was kommt es im Leben letztlich darauf an? Die Frage hat man in der Schweiz auch mal gestellt, und zwar den Einkäufer von einem Migros in Bruck 2004. Vor 15 Jahren war das. Ich habe das damals gelesen und dachte, das ist so spannend, was die zur Antwort gegeben haben. Ich habe damals einen Scan gemacht, also die Handys mit Kameras jetzt noch nicht gegeben. Ich habe das eingescannt und ich möchte noch mal 6 Beispiele nennen, was so auf was es im Leben darauf ankommt. Der Maurus, der 16-jährige Gymnasiast, hat gesagt, Spass ist das einzig Wichtige im Leben. Der Papa, ein Elektronikmitarbeiter, meint, es kommt vor allem auf die Familie drauf an. Wenn es der Familie gut geht, dann geht es auch mir gut. Der Gino, ein Schüler, auf einen Erfolg. Man muss ehrgeizig sein, wenn man etwas möchte erreichen. Der Marco, ein Physiotherapeut, sagt, gesund bleiben ist das Wichtigste. Und genug zu essen zu haben. Ja. Claudia, eine Psychiatrieschwester, dass wir uns auch um die Probleme der Welt kümmern, wenn wir auf der Sonnenseite wohnen. Nur so kann der Weltfriede erreicht werden. Weltfriede. Und der Muammar sagt, auf Gesundheit, Erfolg und guten Sex kommt es an im Leben. Auf was kommt es letztlich darauf an? Ich möchte dazu eine Geschichte anschauen aus Lukas 12, Verse 16 bis 21. Wer die Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen in der eigenen Übersetzung. Ich lese sie hier vorlesen. Lukas 12, 16 bis 21. Da steht: Jesus erzählte den Leuten ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Was kommt es im Leben letztlich darauf an? Jesus erzählt dazu ein Gleichnis. Gleichnis sind ja nicht erlebte Geschichten, sondern dass sie vergleichen. Das heisst, Jesus vergleicht hier das Leben von uns Menschen mit dem von einem reichen Kornbauer. Und dazu muss man wissen, dass damals in Israel die Landwirtschaft mega blüht hat. Das heisst, der Mann, der hier beschrieben wird, hat es im Leben zu etwas gebracht. Der hat etwas erreicht. Vielleicht vergleichbar heute mit dem CEO von einer Grossbank. Oder mit einem Star. Vielleicht wird heute Jesus das Gleichnis erzählen mit dem Roger Federer oder mit dem Cristiano Ronaldo oder irgendwie einer, wo man denkt, ja, so wie der, der hat es zu etwas gebracht im Leben. Also der Mann, der hat es zu etwas gebracht. Und er hat grossen Erfolg gehabt. Denn seine Felder haben grosse Ernte gebracht. Das, was Jesus hier beschreibt, ist an sich etwas ganz Gutes. Nämlich, dass der eigene die eigenen Felder Ertrag bringen. Also, das ist doch der Wunsch von jedem Bauer, dass er einen grossen Ertrag hat. Das, was also Jesus hier beschreibt, ist an sich etwas sehr, sehr Gutes. Aber es hat trotzdem ein grosses Problem hier. Und das grosse Problem ist, das, was der Bauer antreibt, ist ein unglaublicher Egoismus. 8-mal steht in diesen 3 Versen das Wort ich. Ich will das, ich. Und dann noch 4-mal meine Ernte, meine Scheunen, mein ganzes Getreide und meine Vorräte. Und dann kommst du 3-mal. Aber da redet der Bauer wieder zu sich selber. Du hast es geschafft. Du. Unglaublich egoistisch. Es geht bei diesem Bauer nur um ihn selber. Und das ist das grosse Problem bei diesem Bauer. Er ist total angetrieben vom Erfolg. Und es geht nur um ihn. Er redet zu sich selber, nicht zu Gott. Wenn wir die Bibel ganz lesen, dann sehen wir, das, was hier Jesus beschreibt bei diesem Bauer, ist eigentlich die Sünde schlechthin. Das ist die Sünde aller Sünden. Nämlich der Egoismustrieb. Was ist Sünde? Eine Sünde ist ja nicht einfach einmal ein bisschen zu viel Schoki essen. Grüße, oder? Jetzt habe ich wieder gesündigt, habe zu viel Schoki gehabt. Oder beim Fußballspielen, wenn man das Goal nicht trifft, er sündigte im Abschluss. Ja, das hat nicht unbedingt mit dieser Sünde zu tun. Übrigens ist Sünde auch nicht nur Übertretungen, zum Beispiel von den Geboten Gottes. Das sind Sünden, ja, aber das ist nicht. Sünde meint viel mehr als das. Sünde meint, ich mache etwas zum Ultimativen von meinem Leben, wo nicht Gott ist. Das kann etwas an sich sehr gut sein. Ich nehme etwas Gutes und ich mache es zum Ultimativen von meinem Leben. Das ist die Sünde. Und genau das macht der Bauer. Er macht etwas an sich Gutes. Nämlich schauen, dass seine Felder Ertrag bringen. Zum absolut Entscheidenden von seinem Leben. Und so wird das zu seinem Gott. Gott ist nämlich das, worauf wir unseren letzten Sinn setzen. Gott, oder das, was uns zum Gott wird, ist das, wofür wir das letzte Hemd geben würden. Das, wo wir unser letztes Vertrauen darauf setzen. Simone Weil, eine französische Philosophin aus dem 20. Jahrhundert, hat mal gesagt, zitiere, man hat nur die Wahl zwischen Gott und Götzendienst. Wenn man Gott leugnet, dann betet man irgendwelche Dinge dieser Welt an. Die Frau, die nicht Christin war, sagt, man hat nur die Wahl zwischen Gott und Götzendienst. Entweder wir beten Gott an oder irgendetwas anderes. Mit anbeten meine ich nicht, sondern man himmelt es an. Man setzt sein letztes Vertrauen darauf. Und das kann an sich auch etwas ganz Gutes sein. Ich möchte euch die Frage stellen, für was lebst du? Was ist das, wo du das letzte Vertrauen drauf setzt? Das, wo wir unser letztes Vertrauen drauf setzen, das, wo wir unser letztes Hemmli dafür geben würden, das ist unser Gott. Das kann zum Beispiel die eigene Karriere sein. Also man sagt, ich lebe vor allem für meine Karriere. Oder es kann Gesundheit sein. Also man sagt, ich lebe vor allem für Gesundheit. Das kann die Familie sein. Man sagt, ich lebe vor allem für meine Ehe, für meine Kinder. Das kann irgendein Hobby sein. Man sagt, ich lebe vor allem für das Hobby. Das kann auch Besitz sein. Irgendetwas. Das sind an sich alles gute Sachen. Aber wenn wir das zum Ultimativen machen, wird es zu unserem Gott. Jetzt denkt ihr vielleicht, Gott ist schon nicht an erster Stelle in meinem Leben, aber ist das wirklich zu einem Gott geworden in meinem Leben? Es gibt ganz einfache Hinweise, wenn das etwas in unserem Leben zum Gott geworden ist. Nämlich dann, wenn es unsere Identität bestimmt. Oder Identität, es gibt einem den Wert. Vielleicht lebt man für Karriere. Und solange man in der Karriere am Leiterli aufgegangen ist, fühlt man sich wertvoll. Aber wenn man plötzlich Kündigung hat, wer ist man denn noch? Wieso wertlos? Oder vielleicht lebt man für Gesundheit, plötzlich wird man krank. Wer bin ich denn jetzt noch? Vielleicht lebt man für ein Hobby oder vielleicht irgendwie für irgendetwas und plötzlich wird einem das genommen. Wer bin ich jetzt noch? Und man fühlt sich wertlos, wenn man das nicht mehr hat. Das, worauf wir uns das letzte Vertrauen setzen, das, was unser Gott ist, ist das, was unsere Identität bestimmt, aber auch unser Glücklichsein. Vielleicht sage dir, ja, solange ich das habe, da drin finde ich mein Glück. Die Karriere, die Familie, was auch immer. Und plötzlich wird einem das genommen. Und wenn man das zum Letzten vom Leben gemacht hat, zum letzten Sinn, dann ist es so, wenn einem das genommen wird, dann wird einem so wie der Boden unter den Füßen entrissen. Und man fällt in ein tiefes Loch. Kennt Menschen, die haben alles drauf gesetzt für Karriere. Und plötzlich Kündigung, tiefes Loch, Depression. Oder Menschen haben alles für die Familie eingesetzt und plötzlich geht Ehe in Bruch. Tiefes Loch, Depression. Bitte, versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht jede Depression, nicht umkehren. Aber es kann sein, dass wenn man etwas zum Wichtigsten macht, dass einem dann der Boden unter den Füßen entrissen wird und man merkt, jetzt ist meine Identität und mein Glück total angegriffen. Dann ist es zum Gott geworden. Die Bibel lehrt uns, dass wir Menschen alle in diesem Egoismus-Trieb drin sind. Wir alle leben von Natur aus nicht für Gott, sondern für uns selber. Für uns selber. Und haben irgendetwas anderes an die Stelle von Gott gesetzt. Die Welt ist voller Beispiele von Menschen, die unglaublich viel haben und immer noch mehr wollen und noch mehr wollen sein. Ich denke an CEOs, oder? Da verdient man 9 Millionen im Jahr und dann plötzlich 12 Millionen und will immer noch mehr. Oder ich denke an Stars, die unglaublich viel erreicht haben und einfach nicht genug haben. Und wir wollen immer mehr, mehr, mehr haben und mehr sein. Oder ich denke an mich selber. Das ist mir bei mir genau das Gleiche. Habe ich ein gutes Handy, will ich ein besseres Handy. Habe ich einen guten PC, will ich ein besseres PC. Habe ich ein langsames Auto, will ich ein schnelles Auto. Immer mehr. Was ist das Problem, wenn man immer mehr will und mehr will haben und mehr will sein? Das Problem ist, dass man nie ganz zufrieden ist mit dem, was man gerade hat. Jemand hat mal gesagt, alles Materialistische, damit ist gemeint, alles Materielle, alles Haben und alles Sein ist vergleichbar mit Meerwasser. Salzwasser. Je mehr man davon trinkt, desto durstiger wird man. Karriere, Karriere, trinken, trinken und immer noch mehr. Und man wird nie ganz zufrieden. Die Erfüllung findet man nicht drin. Und immer noch mehr und noch mehr. Und dann sucht man dort. Und alles Haben und Sein ist letztlich wie Meerwasser. Je mehr man hat, desto mehr will man und desto durstiger wird man. Das grosse Problem dabei ist, wenn wir immer mehr haben wollen und mehr sein wollen, dass je mehr dass wir haben und sein, desto weniger brauchen wir Gott. Und das sehen wir auch bei diesem Bauer. Der Bauer macht sich unglaublich Pläne, aber alles ohne Gott. Er versucht, die Erfüllung zu finden ohne Gott. Gut, für was lebt jetzt der Bauer eigentlich ganz genau? Der Bauer lebt dafür und dann, irgendwann einmal habe ich es erreicht. Und dann kann ich sagen, jetzt hast du es geschafft. So, jetzt hast du einen grossen Vorrat. Und jetzt gönn dir Ruhe. Ich habe das Gefühl, dass heute ganz viele Menschen genau für das leben. Jetzt gebe ich mir unglaublich Mühe und dann einmal, dann kann ich es chillen. Das sagen die Jungen, chillen. Die Erwachsenen sind ein bisschen gehobener ihrer Ausdrucksweise, sie sagen, ich brauche ab und zu eine Oase von der Ruhe. Aber es geht um das. Jetzt strenge ich mich mega an und dann kann ich wieder Ferien. Und Ruhe. Das Zweite, was der Bauer dafür lebt, ist das Essen und das Trinken. Ist ja so, wenn man genug hat, dann muss man sich keine Gedanken machen, was esse ich morgen. Man hat genug. Aber ich glaube, dem Bauer geht es um mehr als nur das Essen. Weil der hat ja ganze Scheuer voll, der muss sich sicher keine Gedanken machen. Sondern der sagt, iss und trink und meint damit Luxus. Ist euch schon mal aufgefallen, wie sich Reichtum und Wohlstand immer im Essen und Trinken zeigt? Wir haben jemanden in der Gemeinde, der ist zum Glauben gekommen vor 3-4 Jahren, ehemaliger Gomio 18-Punkt-Koch. Also, meine, was der mir erzählt, was die Leute an einem Abend ausgegeben haben. Für einen Wein.
Wein.
Da zeigt sich Luxus. Und wir reden dann schnell vom Kaviar. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich das gerne hätte. Aber da sehen wir auch, Luxus zeigt sich im Essen. Iss und trink Luxus. Und dann das Dritte, genieße das Leben. Weißt du, wenn ich mal viel habe, dann kann ich Ferien machen. Ein Häuschen am Strand kaufen. Ein Wohnmobil mir leisten. Dann kann ich genießen und Vergnügen haben. Und viele Menschen, habe ich den Eindruck, leben heute genau für das. Chillen, Luxus, Genuss. So wie der Bauer. Und ich möchte noch die Frage mal stellen, für was lebt ihr? Warum wollt ihr immer mehr haben und immer mehr sein? Viele sagen mir an dieser Stelle, weisst du, und dann? Ich war mal ein 16-jähriger Bub mit seinem Grosspapi ein Gespräch gehabt, und der Grosspapi hat ihn gefragt, du, was willst du eigentlich mal werden? Dann sagt der Bub, ich möchte gerne eine kaufmännische Lehre machen. Sagt der Grosspapi, und was denn? Sagt der Bub, und dann möchte ich gerne ein Geschäft eröffnen nach meiner Lehre, irgendeines. Das ist so mein Grosstraum. Fragt der Grosspapi, ja und dann? Sagt der Bub, dann hoffe ich, dass das Geschäft floriert und ich die Leute anstellen kann. Ja und dann? Ja, dann hoffe ich, dass ich aus diesem kleinen und mittleren Unternehmen eigentlich ein grosses Unternehmen entwickeln kann. Grosspapi, ja und dann? Sagt der Bub, ja, dann hoffe ich, dass ich das Ganze expandieren kann, ins Ausland, international werden und so. Grosspapi, ja und dann? Sagt der Bub, ja, dann hoffe ich, dass ich der CEO bin von einer riesigen Firma. Grosspapi, ja und dann? Sagt der Bub, ja, dann hoffe ich, dass ich mich aus der operativen Leitung zurückziehen kann und im Verwaltungsrat hocken und andere für mich noch arbeiten kann. Sagt der Grosspapi wieder, und dann? Sagt der Bub, ja, dann werde ich irgendwann mal pensioniert werden und werde mein Leben noch geniessen können. Und dann sagt der Grosspapi wieder, ja, und dann? Dann schaut der Bub den Grosspapi ganz eine Stunde an und sagt, Grosspapi, irgendwann einmal wird auch ich müssen sterben. Fragt der Grosspapi wieder, ja, und dann? Und dann? Irgendwann einmal kommt das Letzte und dann? Und die Frage ist, was dann? Genauso ist dem reichen Bauer gegangen, der hat sich mega viele Gedanken gemacht und da plötzlich kommt es, da sagte Gott zu ihm, du Dummkopf, wörtlich, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Und dann, wer so lebt wie der Bauer und sich mega viel Gedanken macht, aber alles innerweltlich, mehr haben, mehr sein und so, für den ist Gott, wenn es ihn denn gibt, bestenfalls eine Störung. Und ich kenne viele, vor allem junge Menschen, oder einige junge Menschen, die mir sagen, weißt, jetzt will ich mein Leben noch geniessen. Jetzt. Später kann ich immer noch fromm werden. Jetzt will ich mein Leben geniessen. Weißt, Gott will das, was ich nicht will, und was ich will, will Gott nicht. Kennt ihr die Gedanken? Das, was ich so gerne möchte, das verbietet mir Gott. Und wenn ich gläubig werde, dann dürfte ich auch das nehmen, was ich jetzt zur Freude daran habe. Und das, was Gott will, dann von mir will, von dem, also da habe ich überhaupt keine Lust im Moment. Viele haben so das Bild von einem Gott, der uns die Freude verunmöglicht. Wo uns die Freude möchte nehmen, wo alles andere mehr Freude bringt als ein Leben mit Gott. Und die Bibel hat da eine gegenteilige Meinung. Sie sagt uns in Psalm 16, Vers 11, du Gott zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt und wo du bist, hört die Freude nie auf. Für die Bibel ist ganz klar, mit Gott ist das erfüllteste Leben überhaupt zu finden. Ich möchte, dass ihr mal ganz kurz noch überlegt, was ist denn das, was Gott einem verbietet? Wo wir genau wissen, das widerspricht dem Willen Gottes. Vielleicht kommt euch jetzt irgendetwas in Sinn, wo ihr denkt, ja, genau das. Und jetzt möchte ich euch die Frage stellen, ist das wirklich das, was glücklich macht? Meistens macht es kurzfristig glücklich tatsächlich. Ein Beispiel, Partys, sagen mir die Jungen, Alkohol, Drogen. Ich sage, ja genau, das stimmt, Alkohol, Drogen macht glücklich. Das schüttet in dem Moment Oxytocin, Serotonin, Endorphin, Dopamin, keine Ahnung, wie die Glückshormone genau heissen, die in dem Moment ausgeschüttet werden. Und da bist du doch glücklich mit Alkohol und Drogen. Und dann? Längerfristig, zutiefst unglücklich. Oder wie ist das mit dem Stellen? Ich stelle etwas, das hat mir zu meiner Zeit gestohlen, wir sind immer so durchs Migop neben da durchgelaufen vom Bushaltestell und dann ein paar sind dort noch schnell ein Fläschchen mitnehmen und so. Macht glücklich, oder? Als Teenager, wenn du kein Geld hast, hast du ein Cola zum 9. Ich habe immer, was habe ich gehabt? Wasser. Hanenwasser, genau. Ist doch super, macht glücklich, hast du Cola, oder? Yeah! Und dann schlechte Gewissen und längerfristig. Oder wie ist das mit dem Ehebruch? Ja klar, ein neues Abenteuer, juhui, glücklich. Und dann geht die Ehe auseinander. Es zerstört die ganze Familie. Ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass alles, was Gott von uns, was Gott uns verbietet, längerfristig kein Glück bringt, sondern unglücklich macht. Schon hier, in dieser Welt. Und jetzt gibt es Sachen, da denken wir, ja, wenn ich jetzt mit Gott würde leben, dann müsste ich doch dann. Was mir häufig gesagt wird, ist, ja, wenn ich mit Jesus unterwegs wäre, dann müsste ich die Bibel lesen, oder? Und tatsächlich bin ich schon überzeugt davon, dass Gott mit uns reden möchte. Und es darum auch ganz wichtig ist, wenn wir gläubig sind, auch in der Bibel lesen. Und jetzt muss ich euch ehrlich zugeben, wenn ich die Bibel aufschlage, habe ich nicht immer ein unglaubliches Glücksgefühl. Also ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, ja, jedes Mal, wenn ich am Morgen aufstehe und die Bibel lese, wow, da kommen so viel Oxytocin und Zero und keine Ahnung. Ja, yeah, super, he? Ich war gerade im 5. Mosebuch gelesen und ja. Es ist nicht immer eine riesige Freude, aber was ich häufig festgestellt habe, ist, dass manchmal schon gerade nachher eine Freude da ist. Manchmal während dem Lesen, manchmal nach dem Lesen. Und längerfristig verändert mich das Wort Gottes, das Angeredsein durch Gott, so. Wow. Oder beim Gebet, ich werde ja noch ein bisschen zahlt auch fürs Betten. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Und dann bete ich und denke, oh, aber ich hätte jetzt viel mehr Lust noch das und ich sollte sowieso. Und doch, jetzt nehme ich mir die Zeit und bete. Und dann habe ich gebetet und merke, wow, das häufig habe ich dann auch. Durchaus macht mir Freude am Schluss. Und längerfristig bringt das Glück. Oder Gottesdienst am Sonntagmorgen, oder? Vielleicht kennt ihr das. Oh, der Wecker läutet, oh, wie schön wäre es jetzt auszuschlafen. Und ich denke dann auch, ja, wie schön wäre es jetzt auszuschlafen, aber bist Pfarrer, musst ja. Aber vielleicht gibt es einen Sonntag, wo mal Ferien ist, und dann denke ich, ja, es wäre noch cool auszuschlafen. Und dann gehst du gleich. Dann merkst du, wow, so gut. Angesprochen sein durch die Predigt, im Lobpreis, dürfen Gott anbeten, andere Menschen zu haben, die einem so gut tun, und man geht heim und merkt, wow, das hat sich jetzt gelohnt. Längerfristig, es bringt das Glück. Psalm 16, Vers 11. Du, Gott, zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt und wo du bist, hört die Freude nie auf. Schaut, irgendeinmal ergeht es uns allen so wie dem reichen Bauer. Irgendeinmal wird Gott zu uns sagen, so, und jetzt in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Irgendeinmal kommt der Moment. Ich habe euch von Maurus erzählt, der 16-jährige Gymnasiast, der gesagt hat, Spass ist das einzig Wichtige im Leben. Da denkt, ich will mal ein bisschen googeln, was so mit diesen Leuten passiert ist. Und dann habe ich festgestellt, dass der Maurus zusammen mit seinem Vater am 6. August 2013 bei einem tragischen Unfall ist ums Leben gekommen. Wer hätte das gedacht? 25 ist er geworden. Spass ist das einzig Wichtige im Leben. Ich habe mir dann überlegt, würde er das heute noch sagen? Spass war jetzt das Wichtigste in meinem Leben. Oder auf was kommt es denn letztlich im Leben darauf an? Jesus sagt, und hat die Geschichte so abgeschlossen, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Jesus sagt, das Allerwichtigste im Leben, und auf das kommt es letztlich darauf an, ist, dass wir reich sind in Gott. Jetzt, was meint das, reich sein in Gott? Gewisse sagen, ja, reich sein in Gott heisst, du musst möglichst viele gute Taten tun. Oder beten und was weiß ich, und spenden und tauft sein und einfach musst gute Taten. Und dann einmal wird Gott sagen, genau, es reicht, du bist reich. gewisse haben so wie den Eindruck, bei Gott gibt es so ein Soll- und Haben-Prinzip. So. Du solltest, minus, du hast, plus, gut. Längt ungefähr. Und wenn es halt nicht längt, gibt es da noch Zwischenstufen, so wie auch immer. Aber die Bibel sagt uns da, nein, es gibt bei Gott kein Soll- und Haben-Prinzip, weil es ist ganz logisch, unsere schlechten Taten können gar nicht durch gute Taten neutralisiert werden. Ich möchte doch dazu ein Beispiel erzählen. Wir haben auch bei uns daheim ein Jugendgruppenteam eingeladen. Zum Nacht. Ich war damals IG-Hauptleiter. Und dann beim Mittagstisch haben wir diskutiert, was wir kochen möchten. Also meine Frau, was soll sie kochen? Und dann hat sie die. Und dann so nach längerem Austausch haben wir gedacht, das wäre noch cool. Omelette. Mal wieder Omelette, oder? Dann habe ich gesagt, aber Schatz, denkst du dran, im Kühlschrank ist ein Ei, das dünkt mir schon relativ alt. Ja, und dann hat sie am Abend eine Omelette gemacht und sie nimmt da, was nimmt man da? Mehl. Und sie nimmt also Eier und dann nimmt sie da so 3 gute Eier und dann verwünscht sie als viertes das alte Ei. Und das Ei war faul gewesen. Es hat gestunken. Aber wisst ihr was? Wäre ja schade, meine Frau hat gedacht, schade um die guten Eier und nimmt einfach noch 7 weitere gute Eier, oder? 10 gute Eier. Ich kann doch sagen, wir hätten die Omelette nicht können essen. Also, die Geschichte war erfunden gewesen. Bis jetzt muss ich nachher auch sagen. Die Geschichte war erfunden. Also, wir haben tatsächlich das Jugendgruppenteam eingeladen, wir haben tatsächlich Omelette gemacht, aber meine Frau hat das Ei vorsorglich entsorgt. Wisst ihr, wir wissen alle, man kann ein schlechtes Ei nicht durch 10 gute Eier neutralisieren. Geht nicht. Aber in Bezug auf unser Leben denken wir manchmal, also die schlechte Tat kann ich dann schon mit diesen guten Taten neutralisieren. Das wird bei Gott schon irgendwie aufgehen. Aber nie auf der Welt funktioniert das so. Stellt euch vor, ich fahre schnell, das ist auch schon passiert, dem Auto bekomme ein Bus, sage, lieber Richter, aber ich bin gerade unterwegs gewesen als Pfarrer. Kann man da nicht eine Ausnahme machen? Und der denkt, ja sicher nicht. Also, kannst du noch so viele gute Taten machen unterwegs? Die Bus muss bezahlt werden. Wir können nie auf dieser Welt schlechte Taten mit guten neutralisieren. Und auch bei Gott geht das nicht. Was heisst also reich sein bei Gott? Es meint nach Römer 3, 28, also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern erst, wenn ich mein Vertrauen allein auf Jesus Christus setze. Nicht durch gute Tat, sondern allein auf Jesus Christus vertrauen. Allein. Allein auf Jesus Christus vertrauen meint, ich setze mein letztes Vertrauen in Jesus und nicht auf Karriere, nicht in die Familie, nicht in die Gesundheit, nicht in das, was ich habe, nicht in ein Hobby, sondern ich setze mein letztes Vertrauen in Jesus Christus. Allein. Das heisst, ich gebe Gott in meinem Leben den Platz, der ihm gebührt. Schaut, alles andere, was ich jetzt aufgezählt habe, kann ihm sowieso genommen werden und wird einmal genommen. Alles. Oder ein Hobby, plötzlich kann man es nicht mehr ausüben. Die Familie, die Karriere, irgendwann kommt spätestens die Altersguillotine. Es wird einem sowieso alles genommen. Und darum setze ich mein Vertrauen allein auf Jesus Christus. Das ist das, was mir nicht genommen werden kann. Und da meint Jesus, das ist das, was uns letztlich reich sein lässt bei Gott. Jetzt ist die grosse Frage, ja, wie kann ich denn ganz konkret reich werden in Gott? Wie kann ich eine Beziehung mit Jesus Christus bekommen? Wie genau geht das? Wie kann ich mein Vertrauen allein auf Jesus Christus setzen? Und das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten anhand von 4 Punkten. Der erste Punkt, Gott. Gott liebt uns. Gott liebt dich, Gott liebt mich unendlich fest. Gott hat uns geschaffen, wir sind seine Geschöpfe. Und weil Gott unser Schöpfer ist, hat er auch das Recht, irgendwann zu sagen, so, ich fordere jetzt das Leben von dir wieder zurück. Ich habe dir das anvertraut und ich fordere es dir zurück. Um reich zu werden in Gott, müssen wir als allererstes mal erkennen, wir sind nicht so autonom, wie wir gerne wären. Schaut, ich wäre gerne mein eigener Chef, bis ins Letzte. Ich weiß nicht, ob es noch auch so geht, aber so im Sinn von, ich wäre gerne niemandem verantwortlich, wenn ich mein Leben lebe. ich entscheide selber. Oder der Satz, ich muss gar nichts, nur Steuern zahlen und sterben. Oder der Satz gehöre ich so viel. Und jetzt sagt uns die Bibel, es ist genau nicht so. Es gibt da einen Gott und dem gegenüber sind wir verantwortlich. Und der Gott hat uns geschaffen und der Gott, dem werden wir einst auch verantwortlich sein. Vorletzt in einer Ausbildung Zivilschutz. Und die Ausbildnerin hat so gelesen, was ich von Beruf bin, Pastor, Pfarrer. In einer Pause sagt sie, ja, du bist also praktizierender Pastor. Ja, tatsächlich. Und dann sagt sie mir, ich glaube im Fall auch an Gott. Andere halten mich für verrückt, aber ich habe da beim Autofahren Sekundenschlaf und dann plötzlich habe ich eine Stimme gehört und für mich ist sicher, es gibt einen Gott. Irgendwie etwas muss da geben, was auf mich Acht gibt. Dann frage ich sie, ja, und glaubst du auch, dass der Gott ein Interesse an dir hat? Dass dem nicht egal ist, wie du lebst? Sagt sie, Mama, das ist dem schon egal. Ich glaube, das ist irgendwie irgendetwas Größeres. Ja, da doch ganz viele Menschen leben so. Ja, irgendwie kann es da schon noch jemanden geben, aber ich glaube nicht, dass der Interesse hat für mich. Und die Bibel sagt uns, Gott liebt uns und ihm gegenüber sind wir verantwortlich. Und Gott ist derjenige, der uns geschaffen hat. Und jetzt komme ich zu dem zurück, wo der Benni schon ein bisschen eingeführt hat. Was ist denn der Sinn? Und schaut, der Sinn kann eigentlich nur der vermitteln, der geschaffen hat. Es hat mal einen gegeben, den Karl Dreis. Der Karl Dreis hat gesagt so, ich tue mal zwei Holzrädchen mit einer Holzlatte verbinden. Erfunden ist das Velo, die Resine, das Laufrad. Der Karl Dreis hat entschieden, das Ding da, ab jetzt, hat das den Sinn, eine Person von A nach B transportieren. Jetzt kann man sagen, ja gut, wenn ich das so anschaue, das Ding da, die Konstruktion, die könnte man doch gerade so gut auch verwenden als Brennholz. Geht ein bisschen Wärme, oder? Kann man machen. Oder vielleicht denkt jemand, also, es eignet sich jetzt noch gut, ich muss da sowieso auch ein bisschen auf einen Schaft aufsteigen, ich könnte es als Leiter brauchen, so ein bisschen rauf. So. Oder vielleicht denkt jemand, wow, mega kunstvoll, ich tue das bei mir daheim aufhängen. Kunst. Kann man machen. Ist aber nicht der Sinn von diesem Ding. Der Karl Dreis hat den Sinn dem zugewiesen, dieser Konstruktion. Und genauso ist bei allem, der Erfinder gibt der Erfindung den Sinn vor. Gott gibt uns den Sinn vor. Und jetzt könnt ihr zwei Sachen euch entscheiden. Erstens, ich glaube an Gott, dann gibt der den Sinn vor. Oder die sagen, ich glaube nicht an Gott und dann könnt ihr den Sinn selber suchen. Und dann gibt es keinen letzten Sinn. Eigentlich. Die zwei Möglichkeiten. Aber wenn wir sagen, ich glaube an Gott, dann ist Gott derjenige, der uns den Sinn gibt als Menschen. Und wenn wir die Bibel ganz lesen, dann sehen wir, der Sinn von uns Menschen besteht darin, in einer Beziehung mit Gott zu seiner Verherrlichung zu leben. Das ist der Sinn von unserem Leben. Jetzt gibt es aber ein grosses Problem. Wir wollen das nicht. Wir wollen gar nicht in einer Beziehung zur Verherrlichung Gottes zu leben, sondern zu unserer eigenen Verherrlichung. Und die Bibel sagt dem, das war der Sündenfall, wo die ersten Menschen gesagt haben, wir wollen Gott nicht Gott sein lassen. Wir wollen im Ungehorsam sein. Und bis heute sind wir Menschen getrennt, geteilt von Gott. Die Sünde. Und die Bibel sagt uns, dass die Sünde, die wir tun, die Sünde, die ewige Trennung zu Gott bedeutet. Ewige Strafe. Zum Glück gibt es einen dritten Punkt. Jesus Christus. Er war bereit, auf die Erde zu kommen, Gott selber, und an unserer Stelle die Strafe zu ertragen, die wir verdient hätten. Jesus ist gestorben. Er ist am dritten Tag auferstanden. Jesus Christus hat mit dem, was er gemacht hat am Kreuz, uns die Sündenvergebung ermöglicht. Und er bietet uns die Sündenvergebung an. Dann heisst, dass Jesus auferstanden ist, den Tod besiegt, die Trennung überwunden. Jesus Christus bietet uns die Vergebung von der Sünde an und ein neues Leben als Kind Gottes. Und die Frage ist jetzt, wie reagieren wir auf das? Und die Bibel sagt, dass die einzige angemessene Reaktion die ist, dass ich sage, und ich glaube das. Und ich bekenne Jesus meine Sünde meine Sünde. Und ich nehme Jesus im Glauben als mein Herr und Heiland an. Und ich mache ihn zu meinem Letzten in meinem Leben, zum Ultimativen, zum Sinn von meinem Leben. Für was lebe ich? Die Bibel sagt uns, alles Innerweltliche wird einmal nicht mehr zählen, wird einmal vorbei sein. Entscheidend ist dann nur noch, ob wir reich sind in Gott. Gott hat uns dazu geschaffen, dass wir in einer Beziehung mit ihm zu seiner Verherrlichung leben. Und jetzt kommt noch etwas ganz Interessantes. Je mehr wir für Jesus leben, zur Verherrlichung Gottes, desto zufriedener sind wir selber. Das ist ganz spannend. Je mehr wir zur Ehre Gottes leben, desto zufriedener sind wir selber da drin. Warum? Weil Gott hat uns dazu geschaffen. Ein Fisch ist am glücklichsten im Wasser und nicht in der Freiheit an Land. Wir Menschen sind am glücklichsten in der Beziehung mit Gott. Wenn nämlich wir sagen, Jesus, vergib du mir meine Sünde, komm du jetzt in mein Leben, dann kommt Jesus durch den Heiligen Geist in mein Leben und der Heilige Geist schafft in mir Zufriedenheit, Frieden, Freude. Jetzt schon und in der Ewigkeit dürfen wir noch das ewige Leben haben. Ich möchte jetzt Gelegenheit geben, auf das, was ich jetzt erzählt habe, zu reagieren. Es kann nämlich sein, und darauf vertraue ich, dass jetzt heute Abend Gott zu euch geredet hat. Und ihr merkt in dem Moment, stimmt, ich bin ja gar nicht reich in Gott. Stimmt, ich bin ja getrennt von Gott. Ich habe ja irgendetwas zum Wichtigsten in meinem Leben gemacht, wo nicht Gott ist. Wenn das so ist und ihr das jetzt merkt, dann möchte ich euch ein Angebot machen. Und zwar, heute Abend die Vergebung von der Sünde in Anspruch zu nehmen. Die Sünde Jesus zu bringen und Jesus als Herr anzunehmen. Und zwar sieht das Angebot so aus. Ich werde jetzt dann beten, dann anschließend werden wir ein Lied hören oder zusammen singen. Und wer sagt, ja, ich möchte heute Abend reich werden in Jesus Christus, in Gott. Der darf während diesem Lied hinterher gehen, dort hinten hat es ein Kreuz und einfach dort herstehen. Dann werden auch noch Helfer von der Gemeinde auch hinterher gehen und wir verhelfen euch zu einem guten Gespräch. Wir zeigen euch nochmal auf, wie man ganz genau eine Beziehung mit Jesus anfängt, mit ihr eingeht. Und ihr habt die Möglichkeit, heute Abend mit Jesus Christus das Leben zu starten. Bei mir ist das so, ich war 14, ich habe es schon angetönt vorher. Und ich war in diesem Lager und ich habe das gehört, wie die Möglichkeit da ist. Und wisst ihr, ich hatte in diesem Moment keinen Mut gehabt. Ich dachte, das ist doch für alle anderen, aber nicht für mich. Und in diesem Moment tritt Gott so klar zu mir. Er sagt, Matthias, ich habe dich so lieb, du bist gemeint. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft, an diesem Abend das Gespräch in Anspruch zu nehmen, habe meine Sünden Jesus dürfen bringen und Jesus als Herr annehmen. Und seit diesem Zeitpunkt sage ich immer wieder, Jesus, du sollst das Wichtigste sein in meinem Leben. Das Wichtigste sein. Und ich habe die Entscheidung bis heute nicht bereut. Und vielleicht ist heute jemand auch da, der merkt, oh, eigentlich ist es bei mir heute dran. Es braucht so viel Mut. Ich wünsche euch den Mut. Und jetzt noch etwas. Wahrscheinlich sind auch einige da, die sagen, ja, ich kenne das. Ich habe auch schon mal ein Leben mit Jesus gestartet. Und ich möchte euch eine ganz, ganz direkte Frage stellen. Wer ist in deinem Leben an erster Stelle? Ist das Jesus oder irgendetwas anderes? Interessant ist, dass ich euch gar kein Beispiel machen muss, was an erster Stelle ist. Weil der Heilige Geist, der in uns lebt, zeigt uns das auf. Immer wieder. Und wenn du jetzt merkst, da gibt es irgendetwas in meinem Leben, das ist mir wichtiger, irgendetwas, dann möchte ich euch heute Abend auffordern, Jesus wieder zum Ultimativen zu machen. Und ich möchte euch darum auch Gelegenheit geben, während diesem Lied einfach aufzustehen und hinterher zu gehen und heute Abend ganze Sachen zu machen mit Jesus. Jetzt darf ich die Band bitten, vorzukommen. Und euch darf ich bitten, aufzustehen. Und dann tue ich beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine unendliche Liebe, die du zu mir gehabt hast und immer noch hast. Und ich danke dir, dass hier so viele wertvolle Menschen vor mir sind, die du unendlich fest lieb hast. Wo du gesagt hast, ich gebe alles auf, damit diejenigen reich dürfen sein. Jesus, du bist arm geworden, damit wir dürfen reich sein. Und ich bitte dich jetzt, wenn heute Abend jemand da ist, wo du jetzt schon geredet hast, der genau merkt, ich bin nicht reich in Gott. Ich habe irgendetwas anderes, was mir wichtiger ist als Gott. Dann bitte ich dich, schenk doch jetzt den Mut. Den Mut, das Leben ganz dir herzugeben und die Sünde zu bekennen auch. Jesus, ich danke dir, dass du vergisst, weil du uns so fest geliebt hast. Du uns ein neues Leben schenkst. Die Freude, den Frieden in Fülle. So bitte ich dir, Jesus, geh du jetzt durchdrehen und schenk dir den Mut, was heute Abend dran ist. Eine klare Entscheidung zu treffen. Amen.